Wir wollen die Sache jetzt ein bisschen erweitern, den Begriff der digitalen Transformation auf die Prozesse in der Wirtschaft sozusagen betrachten. Und ich freue mich sehr, bleib ruhig hier. Herr Professor Puschi kann schon nach oben kommen. Wir tauschen in der Zeit die Laptops. Und das nutzen wir mal, wunderbar, um unseren Gast hier vorzustellen, sozusagen den Keynote-Sprecher für unseren zweiten Teil. Also, Herr Professor K. Puschi ist Inhaber des SAP-Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Universität Potsdam. Vorher hat er Wirtschaftsinformatik und Mobile Business an der Uni Augsburg gelehrt und war Leiter der Forschungsgruppe WeMobile, einer der ersten wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen im Fachgebiet M-Commerce und Mobile Business. Ich sage das deshalb, weil man damals noch gefragt hat, was auf diesem Gebiet kann man tatsächlich promovieren. Das war also wirklich einer der Urheber dieser Forschungsrichtung überhaupt, und sie hat die Welt mit verändert, wie auch die Smartphones überhaupt. Er war von 1989 bis 2001, auch das ist interessant für den Lebenslauf, Offizier der Bundeswehr in verschiedenen Verwendungen mit den Schwerpunkten Führung und Strategie inklusive Auslandseinsatz bei IFOR, KFOR und SFOR. Und er war auch Pressesprecher der deutsch-französischen Brigade in Sarajevo. Das sind so die Punkte.
Oh, und er hat es trotzdem geschafft, hierher zu kommen.
Und er hat geschafft, ist hierher gekommen, das ist richtig. Und jetzt ist sein Forschungsthema eben die Verschmelzung der virtuellen und realen Welt durch das Smartphone und weiterer digitaler Medien. Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag, weil das die Grundlage bieten soll für unsere Diskussion. Was heißt denn tatsächlich Wirtschaft 4.0, Produktion 4.0 auf die kreative Produktion bezogen?
Und
herzlich willkommen.
Genau, und auf die Kunden und auf die Programme.
Danke, Sabine. Herzlich willkommen, Professor Puschi.
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Diesen Satz kennen Sie alle. Das ist der erste Satz, der jemals über ein Telefon gesprochen wurde und mit dem Johann Philipp Reis am 26. Oktober 1861 in Frankfurt das Zeitalter der Telekommunikation ins Leben rief. Manchmal müssen wir uns geradezu dazu zwingen, uns zu erinnern, dass es auf dieser Seite des Atlantiks war, wo diese Technologie erfunden wurde. Wenn Sie heute einen Amerikaner fragen, dann geht er immer davon aus, dass das Graham Alexander Bell war. Der war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt und hat von seinem Vater ein paar Dollar versprochen bekommen, wenn er mit der Erfindung dieses Deutschen was Interessantes macht. Als mich vor ein paar Monaten Herr Gudazzi ansprach wegen dieser Veranstaltung, hatte ich das Thema Medien eigentlich eher nur am Rande auf dem Schirm im Zusammenhang mit der Forschung zu Industrie 4.0, Digitalisierung und all diesen Dingen, weil ich auf meinen Vorträgen typischerweise dann immer von Second Screen gesprochen habe und dann den etwas unfreundlichen Satz dazu gesagt habe, dass ich nicht sicher bin, ob den Medienleuten klar ist, wer hier der First und wer der Second Screen ist. Wenn man meine Studenten vor dem Fernseher beobachten kann, dann ist das, glaube ich, relativ eindeutig. Aber machen Sie sich nichts draus in der Vorlesung auch. Ich möchte mit Ihnen zusammen über eine Schlüsseltechnologie sprechen, die unseren Alltag schneller verändert hat als jemals eine zuvor. Es dauerte 60 Jahre, bis wir in jedem Haushalt ein Telefon hatten. 30 Jahre, bis jede Familie einen Computer hatte. Aber innerhalb von nur 15 Jahren hatte jeder von uns so ein kleines Gerät in der Tasche und lässt sich von ihm überall hin begleiten und vertraut ihm die persönlichsten Dinge an. Das Mobiltelefon hat unser Leben verändert. Die Art und Weise, wie wir Auto fahren und uns zurechtfinden, die Art, wie unsere Dates ablaufen und die Art, wie wir uns danach bei langweiligen Tätigkeiten die Zeit vertreiben. Es ist aber nicht die Technik, meine Damen und Herren. Es ist der Mensch, der den Unterschied ausmacht. Es ist das Individuum und es ist die Funktionsweise des Menschen. Ich möchte Ihnen... vorher habe ich Ihnen noch was Hübsches mitgebracht. Wenn Sie ein nettes Beispiel für diese Verbindung sehen wollen, dann schauen Sie sich das an. Das ist ein Armband. Sie streichen sanft darüber. Die Bewegung wird durch einen Sensor aufgenommen, per Bluetooth an Ihr Mobiltelefon übermittelt, per Mobilfunk an das Gerät Ihres Partners, wo immer er sein mag, in Tokio. Und von dort auf dessen Armband und mit einem kleinen Vibrationsmotor originalgetreu auf die Haut. Sie spüren die Berührung Ihres Partners oder von wem auch immer in der Sekunde, in der er an Sie denkt. Ist das Technik? Also das Entscheidende spielt sich hier, glaube ich, nicht in der Technik ab. Und diesen Effekt, den sehen Sie an ganz, ganz vielen Stellen. Ich habe Ihnen dieses Unterhaltsame herausgesucht, damit ich Sie jetzt straflos in die Welt der Forschung entführen darf und Ihnen einmal kurz ein paar Effekte zeigen, wie der Mensch tickt, wenn er mit dem mobilen Gerät, insbesondere dem Smartphone, in Berührung kommt. Wir haben das hier untersucht an ganz normalen Standardanwendungen. Wir reden nicht über Spiele, wir reden aber auch nicht über Businessnutzer, wir reden über den ganz normalen Verbraucher an seinem Smartphone. Und drei Dinge möchte ich hier mit Ihnen teilen. Das erste ist, wenn Sie sich angucken, wie sich der wahrgenommene Unterhaltungswert auf die Nutzung auswirkt, dann sehen Sie keine direkte Verbindung. Man könnte das ja annehmen. Wenn Sie aber, was vor uns noch keiner untersucht hatte, auch die indirekten Beziehungen sich anschauen, stellen Sie fest, diejenigen von Ihnen, die noch etwas von diesem unappetitlichen Statistikkram behalten haben, wissen, 0,7, das ist ein Erdbeben, meine Damen und Herren. Das gibt es in Realmodellen in der Stärke eigentlich gar nicht. Und das ist die Auswirkung des wahrgenommenen Spaßes bei der Dienstnutzung auf die wahrgenommene Nützlichkeit. Wenn es keinen Spaß macht, ist es auch nicht nützlich. Das ist der Unterschied dieser mobilen Geräte im Kopf des Nutzers zum stationären Internet. Fakt 2, wenn Sie dann mal in die Indikatoren reinschauen, dann wird es noch etwas unangenehmer. Alles, was man behaupten würde, dass Menschen dazu führt, solche Dinge zu nutzen, Apps, mobile Dienste, können Sie vergessen. Zeit sparen, Geld sparen, meine Arbeitsaktivitäten unterstützen. Alles nicht signifikant. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist denn signifikant, dann wird es richtig unangenehm für den Forscher, der sich als seriös betrachtet, weil, wenn Sie da mal hinschauen, dem Volk ist langweilig. Das Volk will unterhalten werden. Und das, meine Damen und Herren, ist die sehr alte Seite der Medaille, warum unser Verhalten mit diesem Gerät so ist, wie es ist, warum es so schwer zu kontrollieren ist. Ich weiß nicht, wie oft der ein oder andere von Ihnen gerade seine E-Mails abgerufen hat. Es kommen ja auch innerhalb von einer Minute 30 immer so viele, dass man nochmal klicken muss. Aber es gibt zwei Seiten der Medaille. Und die andere Seite der Medaille, die hat begonnen, als wir vor ein paar tausend Jahren noch mit unserer Sippe und unserer Keule auf der Schulter, die Damen mit dem Erdbeerkörbchen oder dem Pilzkörbchen, durch den Wald gelaufen sind. Da haben wir nämlich gelernt, wenn du nicht in Verbindung mit deinem Stamm bist und wenn du nicht ständig auf dem Laufenden bist, bist du tot. Und das ist so tief in unserem Hirn, dass es sich der modernen Lebenswirklichkeit noch nicht angepasst hat. Das ist in uns. Das ist natürlich auch Ihr Business, nicht? Das ist eine andere Dimension. Aber auf dem Smartphone führt es zu diesem Nutzungsverhalten. Das sind die sehr alte und die sehr neue Seite der Medaille. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen um einzuschätzen, warum die Menschen mit diesen Geräten so komisch ticken. Und wenn Sie das auf Zahlen bringen wollen, dann sehen Sie, dass das mobile Nutzungsparadigma schlicht und ergreifend durch die Decke gegangen ist. In der Tat, als ich 2000, 2001 angefangen habe zu forschen, Herr Mayer hat es angesprochen, da bin ich dann gefragt worden, ach, über sowas kann man jetzt forschen. Ja, ich bin noch da. Derjenige, der das gefragt hat, ist irgendwo auch noch da. Was aber diese Geräte strategisch bedeutend macht, dass sie nicht nur das Leben des einzelnen Nutzers verändern, sondern darüber hinaus Unternehmen, Branchen, ganze Volkswirtschaften und Teile der Gesellschaft verändern, ist ein Faktor, den wir damals noch nicht als Einflussfaktor hatten. Und er hebt das Ganze auf die strategisch bedeutsame Ebene. Sie ahnen es längst, ich spreche über Daten. Heutzutage wird sehr viel über Big Data gesprochen. Leider wissen 80% der Leute, die darüber reden, noch nicht einmal, was es ist. Das Vorhandensein sehr großer Datenmengen und das Anwenden der alten Methoden darauf ist nicht Big Data. Man wird das dann irgendwann so definieren, dass das auch damit reinfällt, aber es trifft nicht das Wesen, das ist nicht das Neue. Das Neue ist, dass Sie früher so ein Modell gemacht haben, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe, und dann über inhaltliche Überlegung, Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen haben. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, würden so und so viel Prozent Angela Merkel wählen und so viel Prozent würden nicht Angela Merkel wählen. Big Data geht den umgekehrten Weg. Und Big Data interessiert sich nicht mehr für Kausalzusammenhänge, sondern nur noch für Korrelationen. Sehr große Zahl, und ich unterstelle, wenn der Zusammenhang statistisch gemessen da ist, dann ist das so. Dann ist das ein Prädiktor, ob der inhaltlich zusammenhängt oder nicht. Damit können Sie sehr spannende Sachen machen. Mastercard kann den Amerikanern seit vielen Jahren sehr viel besser sagen, wer sich in 5 Jahren scheiden lässt, als es die Menschen selbst vorhersagen können. Netflix weiß sehr genau, wie eine Serie, an welcher Stelle sie den Cut zur nächsten Folge machen müssen, damit möglichst viele Leute dranbleiben. Welche Farbe die Tapete haben muss, damit möglichst viele Leute sich interessieren, wer in einer Geschichte der Sieger sein muss. Ich will Ihnen in aller Kürze zeigen, wie sich diese Effekte wirtschaftlich auswirken. Wenn Sie die Frage stellen, die ich Ihnen eben zu Mastercard auf den Tisch gelegt habe, dann ist die Überraschung nicht, dass die das können, sondern mit wie wenig Daten sie es können. Die langweiligen Daten der Plastikkreditkarte, die wissen noch nicht einmal, was sie gekauft haben. Wenn Sie so etwas Unzusammenhängendes und Persönliches und Privates aus so wenig Daten herauslesen können mit diesen Methoden. Sie erzeugen einfach künstlich n viele von diesen Modellen, alle die gehen, und dann gucken Sie auf Vergangenheitsdaten, welche davon am besten sind. Das, was am besten ist, nehmen Sie für Zukunftsdaten. Fertig, aus. Oder wenn es nicht Vergangenheit und Zukunft ist, nehmen Sie die Daten, die Sie haben, und rechnen daraus das Ente-Datum des Nutzers aus, das Sie nicht haben. Politische Orientierung beispielsweise. Und dann können Sie das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also nahezu mit Sicherheit, bestimmen. Was kann dann jemand tun, der unendlich viel mehr Daten hat, der 24 Stunden am Tag weiß, wo sie sind, der weiß, wer ihre Freunde sind, was sie so mit denen kommunizieren, welche Internetseiten sie so angucken, wenn sie so eine nette Uhr haben, dann auch noch, was ihr Puls dabei macht, wenn sie den Artikel lesen? Der kann vielleicht etwas mehr bestimmen. Viel mehr als das mit dem Scheiden geht doch gar nicht. Heißt das dann alles? Ich meine, Sie können mir jetzt ein Faktum nennen, das man dann nicht ausrechnen kann, und dann sage ich Ihnen, warum das wahrscheinlich nicht stimmt. Und wirtschaftlich wirkt sich das dann so aus. Ich will Ihnen jetzt nicht hier irgendwie aus meiner alten Mobile Payment Forschung hier ganz in die Tiefe so ein Wertschöpfungsnetz erklären, aber ich zeige Ihnen das einfach mal. Hier unten haben Sie den Händler, da oben haben Sie den Endkunden und dann brauchen Sie eine Menge Rollen. Sie brauchen irgendwie jemanden, der dann so ein Bezahlverfahren abwickelt. Sie brauchen einen, der beispielsweise ein Ticketing-Verfahren dazu abwickelt. Die Pfeile dazwischen sind Wertschöpfungsbeziehungen. Sie brauchen so eine Art Authentication Provider. Sie brauchen jemanden, der dann hinterher was aus den Daten macht, Marketing. Sie brauchen jemanden, der sich um diese Daten logisch kümmert, CRM. Und Sie brauchen jemanden, der Sie physisch hostet, die Daten. Und das ist aber gar nicht das Spannende. Das glauben Sie uns bitte einfach mal, dass wir das ordentlich gemacht haben. Kann jeder in dem Journal da oben nachlesen. Das Spannende ist, wenn Sie dieses Ding jetzt mal als Analysewerkzeug benutzen. Und wenn Sie jetzt den Edeka fragen, wie sieht denn der Retail-Markt der Zukunft aus, dann sagt er Ihnen so, alles das, was du da gezeigt hast, mache ich selber. Dafür gibt es ja die App, wo das Mobile Payment mit drin ist. Und der Rest bleibt unverändert, meine Kundenbeziehung. Ich weiß jetzt nicht, wie oft Sie einkaufen gehen in der Woche und wie lange Sie da in so einem Laden bleiben. Aber wenn Sie das mal zusammenrechnen, dann könnte es sein, dass es jemanden gibt, der unendlich viel mehr Daten hat. Und dann sieht die Welt vielleicht eher so aus. Da schiebt sich jemand zwischen Kunde und Händler mit Hilfe der Daten dieser netten mobilen Geräte und monopolisiert die Endkundenschnittstelle. Klammer auf, und genau das können Sie auf alle B2C-Industrien mappen. Ich habe Ihnen jetzt den Handel als einfachstes gezeigt. Banken, Versicherungen, Medien, Gastgewerbe, nennen Sie es. Das ist nicht Plattform, das ist eine Ebene oberhalb der Plattform, weil Sie die Endkundenschnittstelle komplett monopolisieren und dann den Kunden auktionsweise versteigern können an den Anbieter der Leistung. Damit schöpfen Sie volkswirtschaftlich die komplette Marge ab. Aber das Business lassen Sie den machen, der es vorher schon hatte. Und technisch geht das dann irgendwie so, dass Sie in so einem Entscheidungsprozess des Kunden, das ist der für Bankkunden hier, dass Sie einfach Phasen überspringen, indem Sie ihm so gute Angebote machen können, dass er direkt in die Entscheidungsphase geht. Und jeder, der in die anderen Phasen Geld investiert, für Marketing verliert. Ja, lassen Sie mich Ihnen, bevor ich zum Ende komme, noch analytisch einmal aufzeigen, was digitale Transformation heißt. Sie können das in drei Dimensionen aufspalten. Sie haben links unten das Leistungserstellungsmodell. Das sind Ihre Prozesse. Wir haben alle mal gelernt vor 20 Jahren, dass die Einführung neuartiger Technologien nicht primär ein technisches, sondern primär ein organisatorisches Problem ist. Sie haben vorhin bei den Mobile Reporters sehr, sehr viel über Prozesse gehört. Und da liegt der Kern. Da liegt aber auch das Problem. Denn wenn die Prozesse schlecht sind und Sie digitalisieren die, dann haben Sie schlechte digitale oder digitale schlechte Prozesse. Das hilft Ihnen gar nichts. Und dann kommt so ein neuer Markteintreter, hätte ich beinahe gesagt, kann man ja fast so sagen, wenn da die Tür eingetreten wird, dann kommt vielleicht so ein privater Wettbewerber und der macht dann die Dinge ganz anders, weil er sie von Null aufbaut. Das Leistungserstellungsmodell muss stimmen und das ist einfach harte Arbeit und tiefe Denkarbeit und dazu muss man etwas tun, was wir seit 20 Jahren in der Wissenschaft eigentlich können und das heißt Business Process Reengineering. Da kommen dann auch so Dinge typischerweise raus wie der Caseworker, den Sie vorhin beschrieben haben. Der Journalist macht alles von Anfang bis Ende für den einen Fall und für 80% der Dinge klappt das. Aber am Ende kriegen Sie natürlich sowas raus wie Good Enough-Technologie, nicht? Das gibt es bei Waschmaschinen, das gibt es bei Kleidung, das gibt es bei Voice-over-IP versus Festnetz und das gibt es dann jetzt bei Ihnen eben auch. Und Sie müssen dann halt entscheiden, ist es mir das Geld, das es mich mehr kostet, wert? Schwierig, wenn andere es tun und sagen, die Qualität ist uns dann eben auf den letzten 20% nichts mehr wert. Trade-off. Dann haben Sie das Leistungsangebotsmodell. Davon reden im Moment alle in der Digitalisierung hier. Neue Produkte, neuartige Produkte, neue Geschäftsmodelle. Und dann haben Sie das Kundeninteraktionsmodell. Das ist das, was Sie eben bei Social Media zum Beispiel gesehen haben. Das ist aber auch das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Es schiebt sich jemand zwischen Kunde und Leistungsanbieter. Kundeninteraktionsmodell. Wenn Sie da dann so einen Gatekeeper drin haben, dann haben Sie es mitunter sehr schwierig. Sie mit starken Marken haben es dann vielleicht nicht ganz so schwierig wie andere. Ja, und wenn dann so ein Startup kommt, dann pickt es sich die Rosinen raus, Effekt 1, und kann seine Prozesse bei 0 anfangen, Effekt 2, und dann kriegen Sie natürlich ganz schnell ein Problem. Halt, da bin ich noch nicht, aber so gut wie. In jedem Fall wird die Unterhaltungsbranche durch dieses Big Data Spiel, das ich eben nur angerissen habe, sehr unappetitlich werden. Das kann ich Ihnen vorhersagen, wenn dann nicht mehr künstlerische Qualität, sondern das mathematische Modell entscheidet, wie die Serie abläuft. Und vielleicht, möglicherweise unter Umständen, hat das dann mit Kunst und Kultur nicht mehr so furchtbar viel zu tun. Und vielleicht ist das dann für die Öffentlich-Rechtlichen, aber ich spekuliere, ich bin nicht vom Fach, ein Punkt, wo man sagt, unser Kerngeschäftsmodell sind journalistische Standards, sind Qualität, das bedeutet Zeit, und sind Seriosität, das bedeutet Trennung von Meldung und Meinung. In jedem Falle, wie auch immer Sie sich hier entscheiden, ist jeder, der Ihnen sagt, Digitalisierung ist einfach, lügt Sie an oder hat keine Ahnung. Das ist harte Arbeit und das ist seriöse Arbeit und es hat ganz wenig mit Technik zu tun. Und die muss man anpacken. Und die dürfen wir nicht einfach passieren lassen, diese Digitalisierung. Das ist das, was ich an ganz vielen Stellen sehe und uns dann rechts überholen lassen. Denn nur wenn wir es schaffen in Deutschland, dass wir wieder vorne mitspielen, und das tun wir derzeit nicht, dann können wir auch den Anspruch erheben, die Regeln mitzubestimmen. Das ist die Perspektive für die Zukunft, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank.